Guten Morgen, liebe Gemeinde, und vielen Dank, Max, für die Hinführung zum Thema. Und ich glaube, dass uns allen jetzt so die Option genommen zu sagen, Mensch, wenn es hier kompliziert wird, gehen wir in die Kinderstunde runter. Das scheint alles so ein bisschen herausfordernd zu sein heute. Wir sind in der letzten Woche in eine neue Predigtreihe gestartet. Wir wollen uns in diesen Wochen mit dem Thema Nachfolge beschäftigen. Und letzte Woche haben wir gesehen, wie Jesus zu diesen ersten Personen, zu diesen ersten Jüngern gegangen ist und sie zu seinen Nachfolgern berufen hat. Dass er zu den Fischern Petrus und Andreas gegangen ist, dass er auf sie zuging und gesagt hat, hey, kommt und folgt mir nach, denn ich will etwas aus euch machen. Und dann haben wir auf dem Kontext der damaligen Zeit gesehen, was eigentlich hinter diesem Konzept von Nachfolge steht. Dass es damals eine richtig große Ehre war, in die Nachfolge eines Rabbi gerufen zu werden. Das war das, worauf viele junge Menschen gehofft haben. Das war der Traumberuf, den aber nur sehr wenige erreicht haben. Viele, die meisten, wurden abgelehnt, weil der Rabbi in den Bewerbern für die Nachfolge, weil er in ihnen doch nicht das Potenzial gesehen hat, ihm gleich zu werden. Sie waren ganz gut, aber sie konnten nicht so werden wie er. Aber Jesus macht einen großen Unterschied. Jesus hat nicht darauf gewartet, dass die Leute sich bei ihm bewerben, sondern Jesus geht auf die Einzelnen zu. Man muss sich nicht bei Jesus bewerben und hoffen, das Vorstellungsgespräch zu überstehen, irgendwie eine Runde weiterzukommen, sondern Jesus ist selbst aktiv. Er lädt ein, ihm nachzufolgen. Seit damals ruft Jesus Menschen in seine Nachfolge. Bis heute ruft er Menschen dazu auf, weil er sagt, ich sehe das Potenzial in dir, in mir, in jedem von uns, dass wir ihm ähnlich werden. Das war der Ansatz und Kerngedanke von Nachfolge, Jesus ähnlich zu werden. Und Nachfolge, das ist nicht irgendwie so ein tieferer Schritt im Christsein, das ist das, was für manche gilt, aber andere können halt einfach irgendwie so Christ sein. Nein, Nachfolger zu sein, das ist das, wozu Jesus grundsätzlich alle aufruft und einlädt, die sich an ihm festmachen und an ihn glauben. Und von Jesus in die Nachfolge gerufen zu werden, das ist was Wunderbares, das ist eine Ehre, das ist etwas Tolles. Und doch ist es die eine Seite der Medaille. Wir haben jetzt die Verse aus dem Lukas-Evangelium gehört und ich weiß nicht, waren darunter die Lieblingsverse von einem von euch? Vermutlich nicht. Wir denken uns wahrscheinlich, wenn Nachfolge etwas so Schönes ist, dann passen doch diese Worte über die Kosten der Nachfolge nicht wirklich dazu. Das ist doch krass, was Jesus da über Nachfolge sagt. Das macht einem das Christsein nicht unbedingt schmackhaft, wenn er sagt, wie wir uns dazu allem anderen gegenüber positionieren sollen. Und diese Aussage Jesu über die Kosten der Nachfolge, das ist kein Einzelfall, das ist nicht irgendwie ein Ausrutscher gewesen, wo Jesus irgendwie in einer ganz konkreten Situation was klarstellen musste, sondern Jesus führt das immer wieder aus. Er sagt immer wieder, die Nachfolge, zu der lade ich euch ein, aber sie bringt auch Kosten mit sich. Jesus nimmt kein Blatt vor den Mund. Jesus redet nicht allein von den positiven Dingen, die wir in seiner Nachfolge erfahren dürfen und die ja auch viele Menschen dazu gebracht hat, sich ihm anzuschließen. Man kann sich ja fragen, wie kommt es denn, dass ihm so eine Menge hinterhergelaufen ist? Natürlich durch das, was Jesus getan hat, dass Jesus Wunder vollbracht hat, dass er Menschen geheilt hat. Jesus spricht von Vergebung, dass er Frieden schenkt, dass er Frieden schafft mit Gott. Ja, Jesus hält so viel Gutes für seine Nachfolger bereit. Aber Jesus sagt auch immer wieder ganz klar, dass die Nachfolge auch ihren Preis hat. Und so geht es heute um die Kosten, aber auch ein bisschen um den Lohn der Nachfolge. Und das ist spannend, wenn wir lesen, dass Jesus diese Bemerkung vor einer großen Menge macht. Das sagt er nicht irgendwo im Verborgenen, sondern nein, da sind richtig viele Menschen mit dabei. Jesus verbirgt seine Anforderungen nicht, die er an Menschen hat, die ihm nachfolgen möchten. Das ist nicht ein Geheimwissen, das Kleingedruckte. Es ist nicht so, dass Jesus zuerst mit etwas Positivem wirbt, eine Entscheidung für die Nachfolge von uns hören möchte und dann im Nachhinein kommt er mit diesen Anforderungen, die er stellt, um die Ecke, dass Nachfolge auch einen Preis hat. Das könnte man ja vielleicht meinen, dass wir als Christen natürlich die Gnade Gottes ganz stark betonen, dass Gott uns alles schenken will. Und ja, das ist auch so. Die Vergebung ist ein Geschenk, die wir allein aus Gnade annehmen dürfen. Da können wir auch nichts zu beitragen. Aber es gibt diese zweite Seite der Medaille. Es gibt die Kosten der Nachfolge und den Anspruch Jesu auf unser Leben, auf unser ganzes Leben. Ja, manchmal, da wird das verschwiegen. Das kommt dann immer erst so ein bisschen so hinterher. Aber Jesus verschweigt das nicht. Jesus stellt hier und an vielen anderen Stellen ganz offensichtlich klar, dass es Konsequenzen hat, wenn wir sagen, ja, wir wollen dir nachfolgen. Und Jesus fordert die Menge auf, zu prüfen, was denn der Einzelne bereit ist, was die Nachfolge ihn denn kosten darf. Und Jesus nennt mehrere Dinge, damit die, die ihm folgen wollen, das auch abwägen, dass sie sich entscheiden können, ob sie dazu wirklich bereit sind. Und so merken wir hier an dieser Stelle, dass Jesus keine Fans gesucht hat, die ihm hin und wieder mal zujubeln. Jesus hat Nachfolger gesucht, die es ernst meinen. Und als Jesus die ersten Jünger in die Nachfolge gerufen hat, das haben wir doch letzte Woche gesehen, da war das für die kein Problem. Die haben gleich alles hinter sich gelassen, ihre Fischernetze, ihre Boote, ihr Zuhause, ihr Dach über dem Kopf, die ihnen vertrauten Menschen. Mit dem Beginn ihrer Nachfolge, da mussten die ersten Jünger Tag für Tag völlig dem vertrauen, dem sie nachfolgen, denn sie waren doch von jetzt an seine Begleiter, seine Nachfolger. Und ja, sie waren so begeistert von Jesus Nachfolger zu sein, das war eine so große Ehre für sie, dass sie nicht gesagt haben, oh, das muss ich erstmal überlegen und aufrechnen, sondern nein, sie sind ihm gerne gefolgt. Aber natürlich war ihnen klar, dass dieser Weg auch mit Kosten verbunden ist. Und das führt Jesus an dieser Stelle in konkreter Weise aus. Und wir schauen uns heute zwei Punkte an, die Jesus im Blick auf den Preis der Nachfolge benennt. Jesus wirft einen Blick auf unser Verhältnis zur Familie und er sagt im ersten Punkt, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, der kann nicht mein Jünger sein. Jesus benennt hier die Kosten im Blick auf unsere Beziehung zur Familie. Und wir haben hier diesen super krassen Ausdruck, die Familie zu hassen. Fordert Jesus uns wirklich auf, jemanden zu hassen? Und dann noch jemanden, der uns so nahe steht, der nicht mal etwas dafür kann. Wir suchen uns ja die Familie nicht aus. Und die Familie hat uns ja auch irgendwie gar nichts direkt angetan. Das ist doch völlig unlogisch, hier von vornherein zu sagen, die Person sollt ihr hassen. Das widerspricht doch auch der Aussage Jesu, dass wir doch unsere Nächsten lieben sollen. Und ja, nicht nur unsere Nächsten, wir sollen doch sogar unsere Feinde lieben. Wieso ist denn die Familie da jetzt eine Ausnahme? Und dann kennen wir ja auch noch das fünfte Gebot, dass wir Vater und Mutter ehren sollen. Und darauf nimmt Jesus vier Kapitel später selber auch Bezug drauf. Wie ist es denn jetzt? Was sollen wir denn tun? Und da merken wir dieses wörtliche Verständnis von Hass als feindselige Ablehnung, als tiefe Feindschaft zu einer Person. Das kann nicht gemeint sein. Das passt einfach nicht. Das macht keinen Sinn. Aber was meint Jesus dann? Denn genau dieses Wort steht hier, es ist extra eine wörtliche Übersetzung, die wir hier heute ausgewählt haben, aus der Luther-Übersetzung. Was meint Jesus? Die Bedeutung vom Hassen, sie bringt einen Vergleich zum Ausdruck. Die Intention ist nicht, dass wir unsere Familie hassen sollen, sondern dass wir, wenn wir als Nachfolger gezwungen sind zu wählen zwischen Jesus oder der Familie, dass der Gewinner dieser Wahl Jesus sein muss. Das ist der Vergleich, auf den es ankommt, ohne die Beziehung zur Familie negativ zu bewerten. Die Familie zu hassen bedeutet nicht, dass wir was Böses gegen die Familie unternehmen sollen, dass wir ständig Streit suchen sollen, sondern es bedeutet, dass wir Jesus mehr lieben sollen als die Familie. Dass wir uns klar für ihn entscheiden, so wie sich jemand bei der Hochzeit auch klar für den Ehepartner ausspricht und Vater und Mutter verlässt. Und wenn er dann irgendwann zwischen Ehepartner und Eltern wählen muss, dass er weiß, für wen er sich zu entscheiden hat, für seinen Ehepartner. Das heißt nicht, die Eltern zu hassen, aber zu sagen, für wen müsste ich mich entscheiden, wenn ich wählen muss. Das ist der Vergleich, den Jesus auf seine Nachfolger überträgt. Und das finden wir auch in neueren, in sinngemäßen, aber eben nicht wörtlichen Bibelübersetzungen dann auch genau an dieser Stelle wieder, dass da formuliert ist, wer mir nachfolgen will, der muss mich mehr lieben als. Da wird das schon ausgetauscht, damit wir das verstehen können, dass das mit diesem drastischen Ausdruck vom Hassen gemeint ist. Und doch steckt noch ein weiterer Aspekt in diesem Wort des Hassens drin. Denn man könnte auch sagen, die Liebe zu unserer Familie, sie darf uns nicht von der Liebe zu Jesus abhalten. Auch das macht diese Wortwahl vom Hass deutlich. Denn eine Beziehung, in der Hass vorherrscht, da gibt es doch keine starke Bindung zu der anderen Person. Da ist man doch völlig frei von, was der andere denkt und meint. Da hat man eine große Handlungsfreiheit, Dinge zu tun oder zu lassen, unabhängig davon, ob der andere, der uns eh nicht toll findet, das jetzt gut findet oder nicht. Es geht Jesus darum, dass einen die Beziehung, dass einen diese enge Verbundenheit und Liebe zur Familie, die wir doch haben, dass sie einen aber nicht in der eigenen Handlungsfreiheit als sein Nachfolger einschränken soll. Das war für die Menschen damals eine noch viel größere Herausforderung, als es für uns heute ist. In der Kultur damals, da waren die Familienbindungen, da war das familiäre Ansehen, das war noch viel gewichtiger, als wir es heute aus unserer eher individuellen Gesellschaft kennen. Wenn du damals individuell etwas gemacht hast, wenn du gesagt hast, ich gehe halt diesen Weg und ihr könnt denken, was ihr wollt, dann hat das Konsequenzen gehabt auf den ganzen Familienverband, auf die Großfamilie, auf den Clan, auf die ist das zurückgefallen. Du warst immer verantwortlich dafür, das Gesicht deiner Familie zu wahren. Und wenn jemand plötzlich Jesus Christus nachgefolgt ist, dann gab das zwangsläufig Konflikte in der Großfamilie. Was denken denn die anderen darüber? Wie stehen sie denn jetzt da? Und sie wollten dann größtenteils nichts mehr mit einem zu tun haben. Als Nachfolger musstest du mit Spott, mit Hohn und mit Ausgrenzung auch innerhalb der eigenen Familie rechnen. Und das kennen wir heute noch aus anderen Kulturen, gerade aus dem muslimischen Hintergrund. Da sind die Konsequenzen für Nachfolger auch in der Familie wirklich von einer krassen Bedeutung. Und doch wirken sich die Konsequenzen der Nachfolge vielleicht nicht in dieser extremen Art von Spott, Hohn und Ausgrenzung, aber doch in anderer Weise auf uns aus. Wenn du dich für Jesus entscheidest, dann hat das immer auch Folgen auf die Familie. Vielleicht ist es die Frage, ob und wie viel Zeit du dir für Jesus nimmst, für deinen Glauben. Wie und wo du dich mit deinen Gaben einbringst und wo du merkst, ja, das ist auch schwierig mit der Familie zu vereinbaren. Das kann auch den Umgang mit Finanzen betreffen. Dass man überlegt, okay, wie gehe ich damit um? Das kann deine ethischen Entscheidungen beeinflussen, wo du dich entscheiden musst, was wähle ich? Das, was Jesus sagt oder das, was die Familie gut und richtig findet? Es geht darum, welche Werte gebe ich denn an die Kinder weiter? Wie verhalte ich mich meinen Eltern gegenüber? Bei welchen Dingen in der Großfamilie mache ich mit und wo muss ich aussteigen, weil ich sage, nein, das sieht Jesus anders, das ist nicht gut und richtig. Es kann auch bedeuten, wenn ich sage, ich folge Jesus nach, dass ich in der Familie, auch wenn es vielleicht eine oberflächlich gute Beziehung aufs Spiel setzt, dass man destruktive Verhaltensweisen anspricht, zur Sprache bringt, das nicht gleichgültig einfach nebenher laufen lässt und sagt, naja, man sieht sich ja nicht so selten, sondern dass man als Nachfolger Jesu aktiv Konflikte angehen und klären will, auch auf die Gefahr hin, dass man dann mit dem anderen vielleicht den Kontakt verliert oder dass es richtig hakelig wird. Die Nachfolge des Einzelnen bringt zwangsläufig Auswirkungen auf die Familie mit sich. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, bist du denn bereit, dass die Nachfolge Jesu dich etwas kostet, auch im Blick auf deine Familie? Jesus weist konkret auf den Preis der Nachfolge hin. Er bereitet seine Jünger darauf vor und sagt, hey, seid nicht überrascht, wundert euch nicht, wenn ihr vielleicht nicht am Anfang, aber vielleicht auf eurem späteren Weg als Nachfolger, wenn ihr in eurer Familie aufgrund von mir und dem, was ich euch auftrage, in Konflikte geratet. Dann liegt es nicht daran, dass ihr etwas falsch gemacht habt, sondern es hängt damit zusammen, dass meine Nachfolger sich immer wieder entscheiden müssen, ob sie mich mehr lieben als die Familie. Und bei all dem, da dürfen wir nicht vergessen, ja, es gilt weiterhin, dass wir den Auftrag haben, Vater und Mutter zu ehren. Da spielt sich das eine nicht gegen das andere aus. Die Familie, die sollen und dürfen wir als Geschenk annehmen und bejahen. Die Familie ist Gottes guter Gedanke für unser Leben. Ein Geschenk, ein Segen. Die Familie hat im christlichen Glauben einen starken Wert. Es ist eine wunderbare Idee Gottes. Und doch zeigt Jesus hier eine Spannung auf, die die Nachfolge im Blick auf die Familie auch mit sich bringt. Kommen wir zum zweiten Punkt. Denn ich habe einen kleinen Abschnitt aus dem Vers ausgelassen, den ich hier nochmal gelb markiert habe. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Jesus fordert seine Nachfolger auf, die Kosten im Blick auf das eigene Leben abzuwägen. Und jetzt haben wir auch hier diese krasse Formulierung, das eigene Leben zu hassen. Und auch da merken wir vom wörtlichen Sinn her, da assoziieren wir doch was anderes, dass man denkt, Jesus, was verlangst du denn da von mir? Bedeutet das, ich soll irgendwie mein Leben hassen? Soll ich depressiv sein? Soll ich mir einreden, ich kann nichts, ich bin ein Niemand, ein Versager? Das soll ich mich selbst hassen? Damit verbinden wir Wut auf sich selbst, Hass und Zweifel. Aber auch da müssen wir natürlich wieder diesen Vergleich vor Augen haben, wenn wir gezwungen sind zu wählen zwischen Jesus und uns selbst und unserem Leben, dann möchte Jesus der Gewinner dieser Wahl sein. Er möchte auf dem Thron unseres Lebens sitzen und er möchte, dass wir uns ganz an ihm festmachen. Er möchte nicht eine Rolle in unserem Leben spielen, sondern er möchte der Regisseur sein. Wir sollen uns selbst nicht für wichtiger nehmen als ihn. Jesus fordert seine Nachfolge auf, hört auf, euch um euch selbst zu drehen. Hör auf, nur an dich zu denken und fang an, dich um mich zu drehen. Fang an, deinen Wert, deine Identität von mir bestimmen zu lassen, nicht von deinem Gefühl oder deiner Anstrengung, von dem, was du vielleicht im Leben erreicht hast, was dich auszeichnet, sondern schau auf mich und lass mich der Herr über dein Leben sein. Und ja, diese Aussage, dieser Anspruch erfordert wirklich eine Selbstreflexion, das zu überlegen. Bin ich wirklich bereit, diesem Jesus, der mich zur Nachfolge ruft, in jedem Bereich meines Lebens zu vertrauen? Bin ich wirklich bereit, ihn in mein Leben hineinwirken zu lassen? Vertraue ich ihm wirklich, dass er für mich sorgt, dass er es gut mit mir meint? Oder nehme ich ihn nur für die Entscheidung im Blick auf das Leben in der Ewigkeit ernst? Es sind schwierige Fragen, denn oft ist es doch so, dass wir Jesus vor allem die Bereiche übergeben möchten, dass wir ihn nur da in unser Leben hineinsprechen lassen, wo wir schon der Überzeugung sind, dass das, was er vorhat, auch wirklich gut und richtig ist. Da können wir leichter loslassen und sagen, okay, Jesus, du hast mich überredet, ich gehe mal den Weg mit. Du hattest gute Argumente, ich habe es vielleicht bei anderen gesehen, dass das schon ganz gut hinhaut, da kann ich mich drauf einlassen. Aber wie oft entscheiden wir gerne selbst über unser Leben und nehmen Jesus eben nur als Berater hinzu, aber entscheiden selbst, was wir gut und richtig finden und verbannen Jesus in die zweite Reihe. Nicht selten sichern wir uns ab, dass wir dort, wo wir anderer Ansicht sind als Jesus, dass wir ihn da dann doch außen vor lassen und wir unseren selbstgewählten Weg gehen und selbst nachfolgen. Aber Jesus fordert seine Nachfolger auf, bereit zu sein, sich voll und ganz an ihm festzumachen, ihm zu vertrauen. Jesus möchte nicht, dass er für seine Nachfolger nur gut genug ist für ein Leben in der Ewigkeit, welches wir uns von ihm erhoffen, sondern Jesus möchte auch der Herr über unser Leben sein. Er möchte der Herr sein über unser Leben, im Leben und im Sterben, in jedem Bereich unseres Lebens. Und wir dürfen uns fragen, bin ich wirklich bereit dazu, ihm mein Leben anzuvertrauen? Lasse ich ihn wirklich reinreden in alle Bereiche meines Lebens? Kann ich ihm wirklich dieses Vertrauen entgegenbringen? Zur Veranschaulichung von dem, was Jesus hier gesagt hat, verwendet Jesus dann mehrere Bilder. Mit denen unterstreicht er dann immer, was er damit meint. Und eins davon will ich noch kurz aufgreifen, wenn Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Ostern liegt gerade hinter uns und wir wissen, damals war es so, wenn bei den Römern ein Verbrecher zum Tode am Kreuz verurteilt wurde, dann musste er diesen Querbalken des Kreuzes auf seinem Rücken zur Hinrichtungsstätte tragen. Und das hatte auch einen pädagogischen Aspekt. Sie hätten ja das Kreuz schon vorbereiten können, aber nein, die Menschen waren gezwungen, die Verurteilten waren gezwungen, diesen Querbalken zu tragen, weil auf dem Weg zum Kreuz damit deutlich wurde, dass sie sich dem Urteil der römischen Herrschaft, dass sie sich dieser Autorität der Römer untergeordnet haben, dass sie sich ihnen gebeugt haben. Das Kreuz auf sich nehmen bedeutet im Blick auf Nachfolge also, dass ich mich der Autorität Jesu unterstelle, dass ich meinen Willen unter seinen Willen stelle, dass ich ihn den Ton angeben lasse in meinem Leben. Das Kreuz tragen ist ein krasses Bild, ein starker Vergleich, weil es deutlich macht, dass die Nachfolge uns die Kontrolle, die Vorhersagbarkeit und auch die Bequemlichkeit unseres Lebens kosten kann. Das Kreuz hat keiner freiwillig getragen, aus Spaß an der Freude. Und im weiteren Verlauf von Jesu Leben, da wird deutlich, dass das Kreuz auf sich nehmen auch eine ganz konkrete Bedeutung hat. Dass es meint, diesen Weg des Kreuzes, den Jesus doch selbst gegangen ist, mitzugehen. Als Nachfolger, da können wir nicht davon ausgehen, dass unser Weg leichter oder einfacher ist, als der Weg, den der gegangen ist, dem wir folgen. Ein Nachfolger steht nicht über seinem Lehrer. Jesus macht deutlich, was mir widerfahren ist, das kann auch dir passieren. Es kann sein. Wir wissen nicht, was kommt, welchen Weg Gott mit uns geht, aber wir müssen dafür bereit sein. Wenn Jesus sein Kreuz tragen musste und er wurde beschimpft, verleugnet, er wurde ausgepeitscht, er ist qualvoll am Kreuz gestorben, dann dürfen wir nicht sagen, das kann doch nicht mein Weg sein, sondern das kann auch das Kreuz sein, das wir als seine Nachfolger ertragen müssen. Und wenn man das Kapitel dann zu Ende liest, dann kommen da noch weitere Vergleiche, in denen Jesus deutlich macht, dass seine Nachfolger die Kosten abwägen sollen. Dass es wirklich diese Bereitschaft braucht, alles hinter sich zu lassen, wenn wir Jesus folgen wollen. Jesus hat den Anspruch, an erster Stelle zu stehen. Und das ist eine Herausforderung. Und er sagt, es will gut überlegt sein, ob ihr mir folgen wollt, denn es bringt Konsequenzen für unser ganzes Leben mit sich. Und ich glaube, es ist gut, dass Jesus bei den Kosten der Nachfolge kein Blatt vor den Mund nimmt. Auch wenn es nicht unsere Lieblingsverse sind. Da steht so wenig drin von den Zusagen und Verheißungen, die Jesus seinen Nachfolgern ja auch macht, von denen wir doch auch wissen und auf die ich zumindest kurz eingehen möchte. Ja, wir haben gesehen, Nachfolge hat seinen Preis. Aber Nachfolge hat auch einen Lohn. Jesus sagt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Ja, wir sind herausgefordert, unser Leben aufzugeben um seinetwillen. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Jesus verspricht uns ein Leben in Fülle, ein Leben, das bis in die Ewigkeit andauert und bestehen bleibt. Er spricht uns ein neues, ein erfülltes Leben. Und ein paar Kapitel später in Lukas 18 sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfange in dieser Zeit und in der kommenden Welt das ewige Leben. Jesus gibt denen, die ihm folgen, das Versprechen, dass sich die Investition in die Nachfolge am Ende vielfach auszahlen wird. Und nicht nur am Ende, sondern die Kosten, die wir auf uns nehmen, sie lohnen sich. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann gewinnen wir ein Leben mit Gott in der Ewigkeit und ein Leben im Hier und Heute mit einem festen Fundament, einem klaren Profil und mit Segen, den Gott schenken will. Aber oft meinen wir aufgrund von diesem Text, wir könnten uns den Lohn irgendwie berechnen, dass wir diese Kosten kalkulieren könnten und wüssten, was wir denn dafür bekommen, wenn wir davon lesen, dass wir das in vielfacher Form zurückerhalten. Und da denken wir an Hiob zurück, der seine Familie verloren hat und durch viel Leid durchgehen musste und am Ende hat er dann tatsächlich auch wieder neue Familie zurückerhalten. Und ja, der Vers legt es ein Stück weit nahe. Aber ich glaube, Jesus macht hier vor allem deutlich, was euch die Nachfolge auch kostet. Ihr werdet nicht alleine sein. Ich sehe, was ihr bereit seid, für mich auf euch zu nehmen und es wird euch nicht zum Nachteil werden. Und zu diesem Lohngedanken möchte ich ergänzen, dass wir immer das Ziel der Nachfolge vor Augen haben sollten. Die Nachfolge hat das Ziel, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und so kann der Preis, den die Nachfolge mit sich bringt, oftmals den Lohn beinhalten, dass Gott an uns arbeitet. Dass wir auf unserem Lebensweg Jesus ähnlicher werden durch das, was Jesus uns abverlangt. Und dass das, wenn wir umgewandelt werden, dass wir Christus ähnlicher werden, dass das einen ewigen Bestand hat. Aber dass es sich nicht in irgendeiner Form für das Leben im Diesseits aufrechnen lässt, so gern wir das auch hätten. Jesus appelliert an seine Nachfolger, dass wir nicht nur den Lohn, sondern auch die Kosten vor Augen haben. Wir sollen das ganze Bild vor Augen haben, damit wir nicht irritiert oder enttäuscht sind, wenn das Leben als Christ auch Schwierigkeiten mit sich bringt. Gott sei Dank ist es aber nicht so, dass Jesus uns nur einmal vor die Wahl stellt. Sondern die Frage, ob wir bereit sind, die Kosten der Nachfolge auf uns zu nehmen, die stellt sich immer wieder. Und Jesus verwirft uns auch nicht aus der Nachfolge, wenn wir uns mal anders entscheiden, wenn wir ihm untreu sind. Sondern Jesus ist gnädig. Er lädt uns immer wieder neu ein, ihm zu vertrauen und ihm zu folgen. Und manchmal können wir die Kosten der Nachfolge ja erst auf dem Weg abschätzen, wenn eine neue Situation kommt und wir uns entscheiden müssen. Und ja, wir dürfen uns daran erinnern, dass Jesus die Nachfolge immer als einen Weg fürs ganze Leben beschreibt. Er fordert uns nicht auf, alles sofort umzusetzen, alles stehen und liegen zu lassen, wie es die Fischer damals getan haben. Und wir können heute nur schwer kalkulieren, welche Kosten auf uns in konkreter Weise zukommen. Aber Jesus fordert von uns diese Bereitschaft, ganze Sache mit ihm zu machen. Jesus weiß, dass die Nachfolge eine lange Reise ist, die wir vor uns haben und auf der Gott ständig an uns arbeitet. Auf der er uns beschenkt, auf der er uns aber auch fragt, bist du bereit, mir zu folgen, auch wenn es dich etwas kostet? Es geschieht nicht alles auf einmal, sondern es braucht Zeit, Gott unser Leben gestalten und umbauen zu lassen. Und gerade dieses Bild einer Baustelle möchte ich zum Schluss aufgreifen und damit enden. Jesus vergleicht die Nachfolge ja auch mit dem Bild eines Bauwerks, das gut kalkuliert sein will, damit keine Bauruine dabei rauskommt. Das merkt man vielleicht in manchen Ländern oder vielleicht, wenn man nach Hamburg reinfährt, fährt auf der A1 diesen Elbtower oder ich weiß nicht, wie das Gebäude heißt, ist der Elbtower, ne? Eine Bauruine, die da steht, wo man merkt, da ist das Geld ausgegangen, eine Firma ist insolvent gegangen, da wissen wir nicht genau, wie es weitergeht. Irgendjemand wird sich schon noch finden, der das fertigstellt, aber schön ist so eine Bauruine nicht. Ein Nachfolger erkennt, dass die Renovierung seines Lebens nie abgeschlossen ist. Und wir können positiv oder negativ über Renovierungsarbeiten nachdenken. Der eine hat es vielleicht gerade hinter sich und sagt, boah, endlich ist das Handwerk erledigt. Die anderen haben gerade Handwerker im Haus und merken, ja, das kostet auch Nerv, Kraft, Zeit und Geld, wenn eine Renovierung ansteht. Aber als Nachfolger lassen wir uns darauf ein, dass die Renovierung unseres Lebens auch bedeutet, etwas abzureißen, bevor wir etwas Frisches und Neues wieder aufbauen. Der Wiederaufbau vom Leben, den Gott vornimmt, der ist nicht immer einfach oder angenehm, aber wir dürfen das Ziel vor Augen haben. Und das Ziel einer Renovierung ist, dass das, was hinterher dabei rauskommen soll, dass es viel besser ist als das, was am Anfang da war. Sonst würde keiner sich auf eine Renovierung einlassen. Die Hoffnung auf eine solche Verwandlung und Erneuerung ist es, die den Weg der Nachfolge lohnenswert macht. Auch wenn es mit Kosten verbunden ist. Bist du bereit, Jesus nachzufolgen, auch wenn es Kosten mit sich bringt? Und liebst du Jesus mehr als alles andere? Wir wollen uns eine Zeit der Stille nehmen, und um mit Gott darüber ins Gespräch zu gehen. Und im Anschluss daran wollen wir ein Lied singen, in dem wir Gott eine Antwort auf das Gehörte geben wollen.